Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Herzlich willkommen. Unsere Themen heute: Streetonomics, was Straßennamen über Städte verraten. Tatort Familie, die schwierige Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt. In unserer Reihe Denkfabrik geht es heute um die Macht gesellschaftlicher Codes, wie die feinen Unterschiede in den Umgangsformen Menschen verschiedener Schichten trennen. Vor dem Gesetz sind nicht alle gleich. Der Jurist und Journalist Ronen Steinke über Strafjustiz als Klassenjustiz. Und in unserem Schwerpunkt widmen wir uns dem Forschungsfeld Freiwilligkeit, pures Vergnügen oder sozialer Druck. Goethestraße, Schustergasse, Königsberger Straße. Straßennamen dienen nicht nur der Orientierung, sie spiegeln auch Geschichte wider, erinnern an bedeutende Ereignisse oder an mehr oder weniger prominente Mitbürgerinnen und Mitbürger. Der Deutschlandfunk etwa steht am Raderberggürtel. Der Gürtel ist eine Ringstraße rund um Köln und der Name Raderberg weist mit großer Wahrscheinlichkeit auf den Marterberg hin, eine Hinrichtungsstätte. Vor 800 Jahren wurde Graf Friedrich von Isenberg auf ein Rad gebunden, als Strafe für den Mord an seinem Vetter. So steht es jedenfalls bei Wikipedia. Öffentlich verfügbare Quellen wie Wikipedia und die Straßenkarten von OpenStreetMap hat ein Team von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen genutzt, um Muster in der Benennung von Straßen zu erkennen. Am Beispiel von Wien, Paris, London und New York. Was Straßennamen über Städte verraten, hat Thomas Reintjes erkundet bei einem Streifzug durch New York.
Die Straßen in New York haben einen Vorteil. Statt Namen tragen die meisten Nummern und sind im Schachbrettmuster angeordnet. Das macht sie auch für Besucher leicht zu navigieren. 3. Avenue, 25. Straße. Aber an der Ecke hier hängt noch ein anderes Straßenschild, Bernard Baruch Way. Zu Ehren des Finanziers und New Yorker Wall Street-Spekulanten Bernard Baruch. Viele Straßen in New York tragen einen solchen Zweitnamen, oft eben wie hier nur an einer Ecke oder nur für einen kurzen Abschnitt, aber es werden immer mehr. Offenbar fehlte den New Yorkern mit ihrem Straßenraster etwas. Was? Das weiß Marios Konstantinides. Ich habe mit ihm und einer anderen Wissenschaftlerin vor meinem Streifzug durch die Straßen gesprochen und viele wichtige Hinweise mitbekommen.
The street names are more than just spatial indicators, I would say.
Straßennamen dienen nicht nur der Orientierung, sagt er. Marios Konstantinides ist Computerwissenschaftler an den Nokia Bell Labs im britischen Cambridge. Und Editha Bogutska ist Kartografin an der TU München.
Straßennamen zeigen eigentlich auch, was ist für uns als Gesellschaft wichtig.
Die beiden haben gemeinsam mit weiteren Forscherinnen und Forschern Straßennamen in 4 Städten untersucht und dabei interessante Unterschiede aufgedeckt.
Paris and Vienna have always been dominated by celebrating professions like scientists.
In Paris und Wien haben schon immer Wissenschaftler, Künstler und Autoren die Straßennamen dominiert. In London werden hingegen eher Mitglieder des Königshauses oder des Militärs oder Politiker geehrt, also die Mächtigen. Interessant ist aber, dass gerade in London in den letzten Jahrzehnten mehr Straßen nach Künstlern benannt werden, was eher dem heutigen Image der Stadt entspricht. New York mit seinen knapp 400 Jahren ist im Vergleich zu Paris, Wien und London eine junge Stadt. Die Straßennamen sind aber besonders jung. Das liegt unter anderem an den Terroranschlägen vom 11. September 2001. Viele Straßen wurden nach Opfern benannt. Ich laufe gerade den Firefighter Keith Way Maynard Place entlang, wie dieser Abschnitt der 11. Straße in Brooklyn heißt. Benannt nach einem Feuerwehrmann, der nur 30 Jahre alt wurde. Jetzt komme ich auch gerade an der Wache vorbei. Es werden auch Polizisten, Soldaten und Zivilisten geehrt, die bei anderen Einsätzen oder durch Gewalt auf den Straßen ums Leben kamen. Aber es gibt auch Straßen, die an etwas Positives erinnern. Editha Bogutska erzählt mir, dass es im Stadtteil Queens den Mamas Weg gibt, zu Ehren der Besitzerin eines liebgewonnenen italienischen Restaurants.
Diese Leute haben einfach so wichtige Bedeutung für die kleine Community. Sie sind nicht weltweit bekannt, aber sie haben tolle Arbeit gemacht für die Community. Und so kann man einfach auch den Geist von Stadtteil zeigen.
Wie gut Straßennamen die Gesellschaft und ihre Werte reflektieren, haben die Forscherinnen und Forscher anhand mehrerer Faktoren untersucht. Dazu gehört auch eine ausgeglichene Geschlechterbilanz. Hier hat New York Nachholbedarf, das stelle ich beim Erkunden der Straßenschilder jetzt auch fest. Von den mehr als 1000 analysierten Straßen war nur ein Viertel nach Frauen benannt. In Wien sind es mehr als doppelt so viele, denn dort wurde das Defizit schon vor einigen Jahren erkannt und dann ein Beschluss gefasst.
Die haben einfach festgestellt, dass in der neuen Stadtteil Seestadt Aspen alle Straßen nur nach Frauen genannt werden.
In einer anderen Kategorie liegt Wien ebenfalls vorn. In keiner anderen der untersuchten Städte sind so viele Straßen nach Nicht-Einheimischen benannt.
Das war natürlich für mich als Polin super interessant zu gucken. Och, wer ist da in Wien gefeiert aus meinem Heimatland?
Etwa der Dramatiker Tadeusz Rittner oder der Pianist Theodor Leschetizky. Editha Bogutzkas Aufgabe in dem Forschungsprojekt war es unter anderem, interaktive Stadtpläne zu erstellen, mit denen nun jeder selbst online erkunden kann, welche Muster es in der Benennung von Straßen gibt. Durch Farbkodierung ist auf einen Blick erkennbar, wo etwa Straßen nach Frauen oder nach Menschen aus anderen Ländern benannt wurden. Die Darstellung nach Herkunftsland gleicht für Wien einem bunten Flickenteppich.
Wir können auch diese Muster analysieren, um zu fragen, was machen wir jetzt? Wer fehlt noch in unserem Straßennamenlandschaft? Warum fehlen diese Leute? Und wer kommt als nächstes, um das Geist von der Stadt besser zu zeigen?
Ich schaue mir das für die Weltmetropole New York genauer an. Und tatsächlich ist sie gerade bei der Internationalität eher schlecht aufgestellt. Fast alle Straßen sind nach Amerikanern oder Amerikanerinnen benannt. Eine Ausnahme ist der Louis Peña Way in Williamsburg.
Excuse me, can I ask you a question?
Sure.
I just saw that this street is called Louis Peña Way.
Yes.
Do you know who Louis Peña was?
Yes. He was a staple in the neighborhood. He lived on the block.
Louis Peña, der war das Herz und die Seele dieses Straßenabschnitts, erzählen mir zwei Männer mittleren Alters, die auf einem Treppenabsatz vor einem Haus ein Bierchen trinken.
He organized all the block parties here. Every Father's Day we have block parties.
Wenn Feiertage anstanden, dann habe er immer dafür gesorgt, dass die Straße abgesperrt wird, sodass hier eine Blockparty veranstaltet werden konnte.
We'll have barbecues, then we'll have a band playing. The sprinklers are going for the kids, the whole nine yards.
Sie sind in ihrem Redefluss kaum zu stoppen. Aber mein Eindruck ist, dass die meisten New Yorker wahrscheinlich nicht wissen, nach wem die Straßen in ihrem Viertel benannt sind. Und viele werden wahrscheinlich noch nicht einmal wahrnehmen, dass hier überhaupt ein zweites Straßenschild hängt. Es ist eben doch immer noch vor allem eine Nummer, also beim Louis Peña Way eben hier die South 4th Street. Wenn auf Stadtplänen oder in Wohnungsanzeigen ab und zu der Zweitname der Straße auftaucht, dann ist das für mich jedenfalls eher verwirrend als hilfreich. Editha Bogutzka hofft, dass sie durch ihre Arbeit helfen kann, daran etwas zu ändern. Ein Klick auf eine Straße in ihren interaktiven Karten bringt eine kleine Infobox zum Vorschein mit Foto und Wikipedia-Link des Namensgebers oder der Namensgeberin.
Das war super wichtig für uns, auch diese Achtsamkeit zu bringen und vielleicht die Leute, die in Städten leben, einfach mehr aufmerksam machen. Was bedeutet eigentlich meine Straßenname? Ja, dass wir ein bisschen auch selbst nachdenken können, um mehr über uns selbst vielleicht auch ein bisschen zu wissen.
Ich weiß dank des New Yorker Straßenrasters, dass ich von hier in Williamsburg aus einige Blöcke nach Süden und eine Avenue nach Westen fahren muss, um zurück zu meinem Homeoffice zu kommen. Und jetzt weiß ich auch, dank des Forschungsprojekts unter anderem der TU München, dass ich nicht weit vom Lawrence Dorsey Way wohne, benannt nach dem afroamerikanischen Besitzer einer Galerie.
Die hohe Zahl der Missbrauchsfälle in der Kirche und vor allem der Umgang damit, das Schweigen und Vertuschen über Jahre und Jahrzehnte, führt aktuell wieder zu heftigen Debatten und der Forderung, die Täter zur Verantwortung zu ziehen. Der Staat stehe bei der Verfolgung noch nicht strafrechtlich verjährter Sexualstraftaten im kirchlichen Kontext uneingeschränkt in der Pflicht, heißt es in einem gestern veröffentlichten Positionspapier. Das gelte für die katholische Kirche, aber auch für Sport, Schule und Familie, betont der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung Johannes Willem Röhrig. Die Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs hat kürzlich eine Studie zu Missbrauch in der Familie vorgelegt. Der Betroffenenrat hat ein Positionspapier formuliert. Beides führte kürzlich auf einer Fachtagung zur Diskussion darüber, wie die Aufarbeitung von geschehenem Unrecht gelingen und wie die Gesellschaft Verantwortung übernehmen und in akuten Fällen intervenieren kann. Isabel Fanrich Lautenschläger berichtet.
Das ist einfach so beschämend. Also einmal aus so einer Familie zu kommen und wenn ich öffentlich spreche, mache ich auch meine Familie offen.
Sagt Ilka Kraukmann, die selbst Opfer sexueller Gewalt in ihrer Familie war und die sich im Betroffenenrat des unabhängigen Missbrauchsbeauftragten engagiert. Auf die Signale von Kindern, die in ihrer Familie sexualisierte Gewalt erleben, hört kaum jemand, sagt die Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche. Es sei ein gesellschaftliches Tabu, Familien zu kritisieren und darüber zu sprechen, nicht leicht.
Eigentlich darf ich das über meine Familie nicht sagen. Und gleichzeitig ein Teil von Scham, der sagt, es ist so beschämend, dass ich aus einer solchen Familie komme und Menschen können mich komisch finden. Also dieses Gefühl des Beschmutztseins oder an mir könnte irgendwie was eklig sein oder befremdlich und ablehnungswürdig.
Von einer Kultur des Schweigens gar spricht die Professorin Barbara Kavemann.
In den Privatraum Familie mischt sich weder der Staat noch die Nachbarschaft gerne ein. Erst schweigt die Familie, dann schweigen die Nachbarn, am Ende schweigt die Gesellschaft.
Sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche findet am häufigsten in der Familie statt. Diese sei ein besonderer Tatort, betont die Soziologin. Junge Menschen seien ökonomisch und rechtlich, vor allem aber emotional abhängig von ihren Eltern, Geschwistern und Großeltern.
Missbrauch durch Familienangehörige offenzulegen, bedeutet allzu oft, die Familie zu verlieren. Da zitiere ich mal den Betroffenenrat, der das in seinem Impulspapier sehr treffend benennt. Aus der Kirche oder einem Sportverein kann man austreten. Aus der Herkunftsfamilie auszutreten bedeutet, sozial zum Waisenkind zu werden. Und damit können Täter und Täterinnen drohen und sie behalten meist Recht. Und so wird das Unrecht fortgesetzt.
Als Mitglied der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs hat Barbara Kavemann an der Studie Sexuelle Gewalt in der Familie mitgearbeitet, die nach 5-jähriger Forschung kürzlich veröffentlicht wurde. Mehr als 800 Betroffene haben sich zum Missbrauch in ihrer Familie geäußert. 87% der Täter waren demnach Männer, 13% Frauen. Der Großteil der Gewalt ging von den Eltern aus. Aber auch Stief- und Großväter, Onkel und Brüder waren zu jeweils rund 10% an der sexuellen Gewalt beteiligt. Sabine Andresen nennt als wesentliches Merkmal für den Tatort Familie
die große Macht von Tätern und Täterinnen, die eben vielfach in der Familie unendlich viele Möglichkeiten haben, grenzverletzend, gewalttätig gegenüber Kindern und Jugendlichen aufzutreten. Und diese Macht hat sich auch auf das Beenden von Gewalt gerichtet. Vielfach wurde die Gewalt vom Täter, der Täterin beendet und nicht vom Umfeld. Und betroffene Kinder und Jugendliche haben das gar nicht einordnen können und blieben, weil auch der Täter, die Täterin in der Familie blieb, in dieser dauerhaften Angst.
Sexualisierte Gewalt werde in den wenigsten Fällen durch Eingreifen von außen beendet, lautet ein Ergebnis der Studie. Sie hängt eng mit einem bestimmten Erziehungsstil und Familienklima zusammen, dem Gehorchen und Schweigen müssen, Praktiken der Demütigung und Grenzverletzungen, so die Professorin für Sozialpädagogik und Familienforschung an der Universität Frankfurt am Main. Beim digitalen Fachtag Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs in der Familie forderten Betroffene sowie Expertinnen und Experten aus Forschung und Beratung, die Kultur des Schweigens durch ein Ethos der Einmischung abzulösen. Die frühere Bundestagsabgeordnete Angela Marquardt ist Mitglied im Betroffenenrat und hat in einem Buch die eigene Missbrauchserfahrung beschrieben.
Es ist nicht so, dass alle Menschen dann offen nachfragen. Dazu ist die Scheu, die Scham zu groß, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil die Vorbehalte, das im Rahmen der Familie zu thematisieren, sind sehr, sehr groß, sowohl was die Reaktion von Familien selber anbetrifft, aber natürlich auch von der Öffentlichkeit. Familie ist privat, aber sexualisierte Gewalt und Gewalt in der Familie ist nichts Privates.
Wie kann es gelingen, dass jeder Einzelne und betroffene Familien die für Kinderschutz zuständigen Institutionen und der Staat Verantwortung übernehmen. Sabine Andresen, bis vor kurzem Vorsitzende der Aufarbeitungskommission, betont, man müsse sich vorstellen wollen, dass es in Familien sexualisierte Gewalt gibt.
Ein erster Versuch, den wir gemacht haben, ist überhaupt einmal Spannungsverhältnisse auch offenzulegen. Der Schutz der Privatsphäre ist ein hohes Gut, ja. Und es geht auch nicht darum, das zu verwerfen. Es geht eben auch um die Erkenntnis, dass genau das dazu führen kann, dass Kinder nicht geschützt werden. Was bedeutet das mit Blick auf die rechtliche Stellung von Kindern im Grundgesetz? Wie kommen wir dahin, Mythen, also etwa Gewalt in der Familie als Privatangelegenheit anzusehen, zu überwinden?
Das Bild vom unmündigen Kind muss überwunden. Kinderrechte sollten im Grundgesetz verankert werden. Auch das in der Gesellschaft verbreitete Bild von der heilen Familie sei zu korrigieren, sagt Barbara David, Geschäftsführerin der Fachberatungsstelle Violetta für sexuell missbrauchte Mädchen und junge Frauen in Hannover. Dies könne betroffene Familien zum Aufarbeiten motivieren. Und außerdem:
Es gibt keine Nicht-Betroffenen innerhalb der Familie. Das bedeutet, dass auch die unterstützenden Angehörigen Unterstützung letztendlich benötigen. Das bedeutet tatsächlich für die Geschwisterkinder, die davon wissen, dass ja auch sie tatsächlich mit dem leben müssen, dass die Familie gespalten ist. Dass vielleicht, wenn der Vater der Täter ist, er außerhalb der Familie leben muss. Und ich glaube, da ist es auch ganz wichtig, Systeme zu schaffen von außen, in denen tatsächlich die Familie unterstützt werden kann, auch mit dieser Aufarbeitung.
Die Gesellschaft habe nicht das Recht, weiter über das Thema zu schweigen und allein den Betroffenen das Reden zu überlassen, ist Angela Marquardt überzeugt und fordert,
dass alle darüber die Bereitschaft zeigen, zu sprechen, zuzuhören und zu glauben. Und nicht immer nur zu sagen, erzählt eure Geschichten und dann wird sich schon was ändern. Gesprochen haben Betroffene jahrzehntelang, aber sprechen kann diese Gesellschaft darüber noch nicht. Vielleicht in geschützten Räumen, aber die Gesellschaft muss ein geschützter Raum sein, in dem man darüber offen sprechen kann, ohne einem Stigma im Beruf, im Alltag ausgesetzt zu werden. Und wir werden nicht alle Familien erreichen, aber Familien sollen durchaus auch bei diesem Thema unter Druck gesetzt werden, indem die Gesellschaft sprechfähig ist zu diesem Thema.
Die Deutschlandfunk Denkfabrik.
Selbst wenn niemand, wirklich niemand, an ihrer Sprache erkennen kann, woher sie wirklich kommt,
sind es die kleinen Gesten,
die sie verraten.
Der Ellenbogen auf der Tischkante.
Der gesenkte Blick.
Aus Unsicherheit.
Ja, ja.
Da war ein Räuspern.
Und noch eins.
Hitze, die ihr ganz langsam in den Kopf steigt.
Scham?
Eindeutig.
So eine Szene im neuen Theaterstück Einfache Leute der österreichischen Autorin Anna Gschnitzer. Es geht um sozialen Aufstieg, Herkunft und Zukunft. Ein Thema in vielen Erzählungen und Filmen, von Aschenputtel bis zu Pretty Woman, von romantischen Komödien über Menschen aus unterschiedlichem Hause. Doch was in manchen Geschichten mit Happy End oft funktioniert, kann in der Realität ganz anders aussehen. Das zeigt auch die Forschung zu dem Thema. Doch was hat es für Auswirkungen aufs Leben, wenn man die Umgangsformen sozioökonomisch besser gestellter Schichten nicht beherrscht? Im Rahmen der diesjährigen Denkfabrik Von der Hand in den Mund, wenn Arbeit kaum zum Leben reicht, ist Luca Reseknauf dieser Frage nachgegangen.
Wieso liegen da so viele Scheißgabeln? Was soll ich mit diesen ganzen Gabeln anfangen? Und die hatten zwei verschiedene Sorten Weißwein. Das ist wie ein Test.
Das ist ein Test.
Das nächste Mal sagst du einfach, du nimmst den trockensten.
Ein Ausschnitt aus dem Film Hillbilly Elegy über Armut und den American Dream. Und der Einfluss von dem, was der französische Soziologe Pierre Bourdieu mit den Begriffen des sozialen und kulturellen Kapitals in eine Theorie brachte, ist vielfach belegt. Nicht nur Geld kann für das Erreichen der Lebensziele nützlich sein, sondern auch Bildung, Bücher, Beziehungen sowie das Kennen und Beherrschen gewisser Umgangsformen und Handlungsoptionen.
Damit kann ich zeigen, oh, ich kann mich in einer bestimmten Form ausdrücken. Ich kann dazugehören zu denen, die sich auch so ausdrücken.
Thomas Abel ist Professor für Public Health an der Universität Bern. Er kommt selbst aus einer Arbeiterfamilie und kennt die Verunsicherungen, die mit den Umgangsformen verschiedener sozioökonomischer Milieus daherkommen, nicht nur aus der Theorie.
Und wenn die dann mehr Macht in unserer Gesellschaft haben, dann ist die Art und Weise, wie ich spreche, wie ich auftrete, wie ich mich kleide, ein kulturelles Kapital, um Vorteile zu erlangen, meine Ziele zu erreichen.
Bereits in der Schule zeigt sich, dass beispielsweise Arbeiterkinder bei gleicher Leistung weniger wahrscheinlich eine Empfehlung für eine Schule mit höherem Leistungsniveau erhalten. Manche Studien erklären das teilweise durch kulturelles Kapital. Ein bestimmtes Auftreten, Umgangsformen oder auch der Sprachgebrauch kann Kindern unbewusst negativ ausgelegt werden. Nach der Schule geht es weiter. Wer Leute kennt, die wissen, was Personaler hören wollen, hat schon mal Vorteile.
Weder in meiner Familie noch in meinem Freundeskreis war jemand geübt darin, Bewerbungen zu schreiben oder wusste genau wie. Ich hatte keine Hilfe, keine Unterstützung.
Sophie, 23 Jahre alt, aus Frankfurt am Main. Mit 19 hatte sie ihre mittlere Reife auf der Abendschule nachgeholt und sich zunächst erfolglos um einen Ausbildungsplatz bemüht.
Der Lebenslauf, den hat man gerade so hinbekommen, aber das Anschreiben, das war schon eine große Herausforderung für mich, dass das gut aussieht, authentisch ist und auch aus der Masse heraussticht, weil mein Schulabschluss war nicht so gut gewesen.
Mittlerweile hat Sophie einen Ausbildungsplatz. Sie kam über das Jugendjobcenter an Joblinge. Eine Initiative, die jungen Menschen mit schwierigen Startbedingungen beim Berufseinstieg hilft. Kadim Tasch ist dort Vorstand. Er hat viel Erfahrung mit abgelehnten Bewerbungen gesammelt. Eine von vielen möglichen Quellen der Verunsicherung, der Dresscode im Bewerbungsgespräch. Kadim Tasch erinnert sich, wie ein Teilnehmer einmal auf den Vorschlag, einen Anzug zu tragen, reagierte.
Also ich werde das wahrscheinlich nie, wirklich nie vergessen, als ich dann gesehen habe, wie sie in diesem nagelneuen Adidas-Anzug da vor mir stand und so stolz war. Und er hatte das wirklich in den Augen, dass er wusste, er hat alles richtig gemacht. Und, aber es sind so Momente, wo man so auch lacht, aber gleichzeitig fast schon weint. Ja? Es ist sehr traurig, ja? Aber es ist so, dass wir den meisten Jugendlichen wirklich auch darauf hin erziehen müssen, zu sagen, das öffentliche Ich und das private Ich sind zwei Paar Schuhe. Und dann eben halt zu zeigen, es gibt ein paar Benehmregeln.
Über Schule und Beruf hinaus kann das Beherrschen gewisser vermeintlich angebrachter Umgangsformen ein Leben lang eine Rolle spielen. Auch in so essentiellen Bereichen wie der Gesundheit. Dazu forscht auch Thomas Abel.
Schon in den 80er Jahren wurden viele Studien gemacht zur Arzt-Patient-Kommunikation zum Beispiel. Da ist es ganz eindeutig. Je nachdem, wie die Patientin oder der Patient auftritt und je nachdem, was für eine Arzt oder Ärztin man hat, wird sofort ein Unterschied etabliert, zum Beispiel im Hinblick auf, wer spricht wie lange, wer wird wie oft unterbrochen.
Aus der psychologischen Forschung weiß man, wie sehr Urteile und Eindrücke damit zusammenhängen können, ob wir jemanden zu einer uns ähnlichen Eigengruppe oder zu einer Fremdgruppe zählen. In Bourdieus Sinne zu einer sozialen Klasse. Nach ihm spielen die verschiedenen Kapitalformen zusammen und werden ineinander umgewandelt. Ein Beispiel: mögliche Auswirkungen, wenn sich eine Familie Nachhilfe leisten kann.
Da wird familienökonomisches Kapital investiert in das kulturelle Kapital der Kinder. Diese Kinder mit höherem Bildungsabschluss haben eine deutlich bessere Chance, später eine bessere berufliche Position zu bekommen mit höherem Gehalt. Und diese Berufspositionen haben auch Netzwerke, die andere Vorteile ermöglichen. Das geht dann über soziales Kapital.
Kulturelles Kapital wirkt sich also auf die soziale Position in einer Gesellschaft aus. Mit handfesten Folgen. Denn die ist wiederum erheblich mit Gesundheitschancen verknüpft.
Für Frühsterblichkeit, Lebenserwartung, Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber eben auch für gesundes Leben leben können, in einer Straße wohnen, wo nicht super Verkehrslärm ist, in einem Wohngebiet wohnen, wo es super Kinderspielplätze gibt.
Dieses komplexe Zusammenspiel und die damit zusammenhängende systematische Benachteiligung bestimmter Bevölkerungsgruppen ist ein akutes Problem. Immer wieder werden Schul- und Bildungsreformen sowie mehr politische Repräsentation aller Milieus gefordert. Auch politische Transformation und mehr Bürgerbeteiligung scheinen wichtige Stellschrauben. Bloßes Helfen und Versorgen reicht jedenfalls nicht aus, beobachtet auch Kadim Tasch bei den Joblingen.
Das spürt man bei unseren Jugendlichen, finde ich, ganz stark, dass sie eben diesen Glauben an sich selber durch dieses permanente ich brauche Unterstützung, so diesen eigenen Antrieb irgendwann auch und das eigene Zutrauen verlieren. Und da fängt schon mal an, und wenn man einmal den Anschluss nicht bekommen hat, ein Ausbildungsjahr ausgesetzt hat, dann greifen ganz viele Mechanismen.
Joblinge arbeitet mit Mentorinnen und Mentoren sowie mit Unternehmen zusammen, die den Jugendlichen helfen, Praktika zu finden. Das soll ihnen selbstständige Handlungsfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt ermöglichen. Und auch in der Gesundheitsförderung gibt es die Tendenz weg von paternalistischen Hilfsangeboten hin zu mehr Empowerment. Aber auch da, so Thomas Abel, sollte berücksichtigt werden, nicht jeder hat Zugang zu solchen Angeboten.
Wenn ich jemanden habe, der 2 Jobs hat, weil er sonst nicht über die Runden kommt, und wenn ich den dann noch abends zu einem Bürgerforum einlade, auch wenn der Eintritt frei ist in das Bürgerforum, aber der hat die finanziellen Möglichkeiten gar nicht, sich die Zeit frei zu schaufeln, um dahin zu gehen. Und wenn ja, dann ist er todmüde oder sie. Es muss genau hingeschaut werden, wer in der Bevölkerung hat welches Kapital, um dort mitzumachen.
Die sozioökonomischen Unterschiede, die sich manchmal so folgenreich in Verhaltensweisen und Umgangsformen widerspiegeln, wie wir gerade gehört haben, sie können sich auch in der Strafjustiz bemerkbar machen. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich, heißt es im Grundgesetz Artikel 3 Absatz 1. Vor dem Gesetz sind nicht alle gleich, heißt der Titel des neuen Buches von Ronen Steinke. Arme und Reiche sind vor dem Strafrecht in vielerlei Hinsicht ungleich. So die These des promovierten Juristen und Journalisten, der von einer neuen Klassenjustiz spricht. Wer kommt ins Gefängnis? Wer kann sich freikaufen? Welche Rolle spielen die Lebensumstände bei der Urteilsbemessung? Wird Hartz-IV-Betrug vergleichsweise härter bestraft als Steuerhinterziehung in großem Stil? Diesen Fragen ist Ronen Steinke auf den Grund gegangen. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn zunächst gefragt, wie er vorgegangen ist, um sich ein Urteil zu bilden, wie es um die deutsche Strafjustiz bestellt ist.
Ja, ich habe in den vergangenen Monaten viel Zeit in Gerichtssälen verbracht, und zwar gerade in den Gerichtssälen, wo die kleinen Delikte des Alltags verhandelt werden. Und ich habe erlebt, wie zum Beispiel eine 76-jährige Rentnerin, die halbseitig gelähmt war, wegen des Diebstahls von einer Packung Weihnachtskerzen verurteilt wurde zu 800 Euro Geldstrafe, also zu einem kompletten Monat ihrer Rente. Eine irrsinnige Härte. Oder ich habe erlebt, wie ein Drogenabhängiger, wie der einfach nur dafür, dass er sich von seinem eigenen Hartz IV Heroin gekauft hat für 8 Euro, wie er dafür bestraft wurde und zu einer Gefängnisstrafe. Und ich habe einen strafenden Staat, eine Strafjustiz erlebt, die auch unbarmherzig sein kann, wenn es um die kleinen Delikte geht, hinter denen noch nicht unbedingt immer viel Bosheit stecken muss.
Das sind jetzt Stichproben. Lassen Sie sich generalisieren?
Das sind Stichproben, von denen es aber eine ganze Menge gibt und von denen es auch eine statistische Verallgemeinerung gibt. Und auf der anderen Seite gibt es Delikte, bei denen es um Millionenschäden geht. Ja, Managerstraftaten, wo in Unternehmen viele Kunden übers Ohr gehauen worden sind oder wo Konkurrenten ausgestochen wurden durch korrupte Praktiken. Und da ist die Reaktion der Justiz oft eine ganz andere. Da gibt es nach unserem geltenden Recht vielerlei Möglichkeiten, wie sich Leute ein bisschen aus der Affäre ziehen können.
Sie haben ja auch die These, je vermögender man ist, desto billiger kommt man davon. Und das machen Sie auch an Beispielen deutlich.
Vielleicht mal eins, was besonders prägnant ist. Es hat uns in den letzten paar Jahren die Diesel-Affäre sehr beschäftigt. Also wo der weltgrößte Autokonzern Volkswagen Millionen seiner Kunden getäuscht hat und betrogen hat. Und der Chef von VW, der bestbezahlte Manager in Deutschland, Herbert Diess, hat dann Ärger bekommen mit der Justiz in Braunschweig und musste also persönlich dort eine Geldauflage bezahlen, damit das Verfahren gegen ihn eingestellt wird. Ein paar Monatsgehälter. Aber was bedeutet das? Das bedeutet, er durfte das Geld von seinem Unternehmen sich erstatten lassen. Er hat letztlich sozusagen vom Spesenkonto das Geld nehmen dürfen. Das hat die Justiz ihm gestattet. Und das Unternehmen VW durfte am Ende dieses Geld als Betriebsausgabe von der Steuer absetzen. Auch das haben die Finanzgerichte gestattet. Das heißt, wir alle, die wir ehrlich Steuern zahlen, haben dann diese Geldauflage mitgetragen.
Sind hier die Gesetze mangelhaft oder die Umsetzung?
Das sind schon auch die Gesetze mangelhaft, würde ich sagen. Vielleicht um eins mal rauszupicken. Es gibt den alten Grundsatz im deutschen Strafgesetzbuch, wer seine Geldstrafe nicht bezahlt, bezahlen kann, bezahlen will, wie auch immer, der muss die Strafe in Haft absitzen. Ein Tagessatz Geldstrafe wird dann umgewandelt in einen Tag hinter Gittern. Das Prinzip ist ja auch einleuchtend oder also finde ich schon logisch grundsätzlich. Und es ist lange etwas gewesen, was sehr selten vorkam in der Praxis. Ja, eine Handvoll Leute im Jahr sind wirklich deswegen ins Gefängnis gekommen. Und das hat so sehr zugenommen, dass wir heute mehr Menschen haben, die jedes Jahr ins Gefängnis kommen, nur wegen einer nicht gezahlten Geldstrafe, als wegen einer eigentlichen Freiheitsstrafe. Weil am unteren Ende der Gesellschaft die Menschen ihren letzten Notgroschen aufbrauchen mussten, ja, gezwungen durch die Regeln des Hartz-Systems. Und weil immer mehr Menschen, selbst wenn sie nur ein paar hundert Euro Geldstrafe zahlen müssen, in der Lage sind, das nicht zahlen zu können.
Aber wir hören doch auch immer wieder von überfüllten Gefängnissen, von ganz vielen Bagatelldelikten, die eingestellt werden.
Es stimmt, der Staat ist nicht sofort hart, gerade wenn kleine Dinge gestohlen werden. Ja, 3 Brötchen und 5 Tomaten. Solche Fälle habe ich vielfach erlebt. Das ist der Alltag bei deutschen Strafgerichten. Und in aller Regel wird dann erstmal eingestellt. Es gibt vielleicht auch beim zweiten, vielleicht auch beim dritten Mal noch eine milde Reaktion. Aber beim vierten und fünften Mal nicht mehr. Auch wenn es weiterhin eine Tat ist, die aus einem Elend entspringt, wird der Staat ungeduldig und wird der Staat irgendwann zornig. Und dann geht es damit los, dass die Strafen hart werden. Auch wenn ja, das vielleicht gar nicht die richtige Reaktion ist, sondern wenn wir vielleicht als Gesellschaft mehr erreichen würden, wenn wir an die Wurzel des Problems rangehen würden und vielleicht mit sozialer Unterstützung reagieren würden.
Sie sprachen vorhin ja auch an die Manager, die sich freikaufen können. Gleichzeitig gibt es ja das Recht auf einen Strafverteidiger, auch Recht auf einen Pflichtverteidiger. Also das heißt ja nicht, dass ärmere Leute sich keinen Verteidiger leisten können oder nicht nutzen können, der ihre Rechte vertritt.
Wir haben in Deutschland eine ziemlich geizige Rechtslage. Die Gerichte gewähren nur in ganz wenigen Ausnahmefällen einen Verteidiger auf Staatskosten. Also da gibt es gar nicht eine großzügige, sondern eher eine ziemlich geizige Haltung.
Wie erklären Sie sich diese geizige Haltung? Sind die Richter, die Gerichte überfordert?
Ich glaube, wir haben in der Justiz, wie auch in anderen Teilen der Gesellschaft, zunehmend den Zeitgeist, jeder ist seines Glückes Schmied. Wenn du Probleme hast im Leben, reiß dich halt mal zusammen. Sei halt mal fleißig, lies deine Briefe. Und wir haben weniger Verständnis für Menschen, die mit einer Sucht oder mit psychischen Krankheiten oder mit anderen Problemen geplagt sind.
Wie müsste demzufolge eine sozialkritische Inventur der Strafjustiz aussehen?
Es gibt das Ideal der Resozialisierung. Es gibt eigentlich die progressive Idee, auch im Strafrecht, dass es nicht darum geht, Leute in den Boden zu rammen für ihre Taten, sondern dass es darum geht, eigentlich ihnen aufzuhelfen und ihnen zurück auf den Weg zu helfen. Die Justiz in Deutschland ist in den vergangenen 20 Jahren unter einem irrsinnigen Spardruck und unter einem großen Zeitdruck. Für arme Leute, die ohnehin irgendwie nicht so richtig da mitreden können, für die ist dann weniger Zeit da. Ich will gerne dafür plädieren, dass man da eine Umkehr einleitet.
Eine Umkehr, die mit konkreten Maßnahmen verbunden wäre?
Die erste und meiner Sicht wichtigste ist, jeder Mensch, der auf einer Anklagebank Platz nimmt, muss das Recht auf einen Anwalt haben, zur Not auf Kosten des Staates. Das ist etwas, das klingt jetzt vielleicht teuer und klingt sehr großzügig, aber das ist in anderen Ländern rund um uns herum, in Italien, in Frankreich, in Polen, längst Standard. Also das sollten wir wirklich machen.
Soweit der Jurist Ronen Steinke, Autor des Buches »Vor dem Gesetz sind nicht alle gleich. Die neue Klassenjustiz«, das gerade im Berlin Verlag erschienen ist. Wir gehen wählen, engagieren uns in Vereinen und Initiativen, wir sorgen für unsere Gesundheit und unsere Liebsten und geben uns Mühe im Beruf. Und das alles freiwillig, einfach so, ohne Zwang. Entspringen alle diese Tätigkeiten wirklich unserem freien Willen? Oder steht dahinter doch so etwas wie eine gesellschaftliche Erwartungshaltung? Was wäre, wenn wir all das nicht täten? Könnte unsere Gesellschaft dann überhaupt noch bestehen? Und was hat die Gesellschaft, in der wir leben, mit unseren Entscheidungen, unserem vermeintlich freiwilligen Handeln zu tun? Vielleicht mehr, als wir glauben, meinen zumindest HistorikerInnen, SoziologInnen und PhilosophInnen der Universitäten Erfurt, Jena und Oldenburg, die sich in der Forschungsgruppe Freiwilligkeit zusammengetan haben, um genau diesen Graubereich auszuloten. Zwischen den Dingen, die wir ganz aus uns heraus zu unserem eigenen Vergnügen tun und dem, was von uns erwartet wird. Manchmal ohne, dass wir das wissen. Eva-Maria Götz berichtet, freiwillig, über erste Ergebnisse.
Retten, löschen, bergen.
Die Feuerwehr muss immer schnell vor Ort sein, wie bei diesem Autounfall nahe Glinde. In Notfällen rufen wir die 112. Was fast keiner weiß, 95% der Feuerwehrleute in Deutschland sind ehrenamtlich organisiert.
Also was uns häufig begegnet, ist, dass die meisten Menschen an Ehrenamt denken, wenn sie Freiwilligkeit hören.
Sagt Jürgen Marczukat, Professor für nordamerikanische Geschichte an der Universität Erfurt und Sprecher der interdisziplinären Forschungsgruppe Freiwilligkeit.
Wir versuchen allerdings, Freiwilligkeit größer zu denken und als eine Art Antriebskraft ganz vieler verschiedener Handlungen in unserem alltäglichen Leben zu verstehen.
Freiwilligkeit besitzt eigentlich immer zwei Eigenschaften. Also schon in der Freiwilligkeit liegt der Begriff des freien Willens und Freiwilligkeit setzt immer eine Wahl und Zwangslosigkeit voraus.
Ergänzt Thilo Wäsche, Professor für praktische Philosophie an der Karl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg und in der Forschungsgruppe zuständig für die sozialphilosophischen Untersuchungen zur Grundlage politischer Partizipation. Ihm ist es wichtig zu differenzieren. So gibt es Bereiche in unserem Leben, die gesetzlich geschützt sind und in denen allein die freie Entscheidung zählt.
Das sind die klassischen Beispiele im medizinischen Bereich bei der Organspende und beispielsweise bei der freiwilligen Teilnahme an medizinischen Tests zu Studienzwecken, also zum Beispiel, wenn dann Impfstoffe erforscht werden soll. Und hier kann man sehr schön sehen, so wie Freiwilligkeit Zwanglosigkeit voraussetzt.
Unser Handeln ist jedoch an Bedingungen geknüpft. In welcher Situation befinde ich mich und welche Entscheidungen muss ich in dieser oder jener Situation treffen?
Und das ist schon das ganz klassische Beispiel bei Aristoteles. Wenn Aristoteles Freiwilligkeit erklärt, nimmt er das Beispiel der Seenot. Und jemand kann sich aus einem Sturm nur dadurch retten, dass er die Schiffsladung über Bord wirft. Diese Tätigkeit, etwas über Bord zu werfen, ist weder erzwungen noch wirklich freiwillig, weil sie aus einer Not geschieht. Er würde untergehen, wenn er das nicht täte.
Hier zeigt sich also bereits die Ambivalenz von Freiwilligkeit. Aber auch in anderen Zusammenhängen wird der Begriff benutzt, obwohl es eigentlich um etwas anderes geht.
Das kennen wir aus dem politischen Diskurs, wenn es heißt, dass die Quote zum Beispiel freiwillig sein sollte oder dass Tierwohlstandards freiwillig sein sollten. Wir sprechen auch von einer freiwilligen Einhaltung von Nachhaltigkeits- und Umweltstandards. Das sind Bedeutungen, wo wir den Begriff der Freiwilligkeit verwenden, aber bei genauerer Betrachtung handelt es sich hier nicht um Freiwilligkeit, sondern schlichterdings um Selbstverantwortung oder Selbstverpflichtung.
Ohne die Bereitschaft, sich für das Gemeinwohl zu engagieren und freiwillig mehr zu tun, als von uns erwartet wird, sind unsere modernen Gesellschaften nicht denkbar.
Einer unserer Ausgangspunkte ist, dass mit der Gründung der USA eben eigentlich sowas wie moderne Staatsbürgerschaft erfunden wurde.
Erläutert der Historiker Jürgen Marczukat, der an der Universität Erfurt den Forschungsgruppenbereich Freiwilligkeit als politische Praxis leitet.
Die Menschen wurden von Untertanen britischer kolonialer Herrschaft zu freien Bürgern und freien Subjekten der neuen demokratischen Gesellschaft. Und deren ganz zentrales Kennzeichen war das freiwillige Engagement für das Gemeinwesen. Also das gewissermaßen Abschütteln von Fremdbestimmung. Und das war es, was den neuen politischen Menschen ausmachen sollte und was eben auch ganz zentral mit dieser Vorstellung politischer Rechte verbunden war.
Aber obwohl die amerikanische Verfassung von Anfang an versprach, all men are created equal, alle Menschen sind gleich,
war niemals auch nur ansatzweise daran gedacht, dass damit auch Frauen oder nicht weiße Menschen gemeint sein könnten.
Nicht jeder durfte mitarbeiten am Aufbau der Gesellschaft. Umso größer war der soziale Status, der damit verbunden war. Das Erstaunliche, obwohl große Teile der amerikanischen Bevölkerung wie versklavte schwarze Menschen oder Frauen von freiwilliger Teilhabe ausgeschlossen waren, blieb auch für sie, die Freiwilligenarbeit, ein Ideal, dem sie unbedingt entsprechen wollten.
Was wir uns eben jetzt insbesondere anschauen, ist, wie verschiedene gesellschaftliche Gruppen versucht haben, sich in diese politische Teilhabe einzuschreiben. Also etwa schwarze Kirchengemeinden in Philadelphia oder eben Frauenvereinigungen, wie die eben gezeigt haben, dass sie zur politischen Teilhabe fähig sind und zu freiwilligem Handeln in der Lage sind und damit eben auch als politische Subjekte dieser neuen Gesellschaft gelten können.
Mit Hilfe von freiwilliger, also nicht staatlich organisierter Arbeit, versuchten ausgegrenzte Menschen auf sich und ihr Anliegen aufmerksam zu machen und um politische Partizipation zu kämpfen. Mechanismen,
die bis heute fortwirken oder vielleicht sollte man eher sagen, heute immer noch umkämpft sind.
Wir können eben zum Beispiel auf der Ebene der gesellschaftlichen Diskurse also durchaus Parallelen entdecken. Und sowas ist natürlich total interessant, dass man feststellen kann, da gibt es auch so eine Traditionslinie auch der Anrufung oder der Beschwörung von Freiwilligkeit, die eben schon recht weit zurückreicht.
Zieht die Soziologin Stefanie Gräfe von der Friedrich-Schiller-Universität Jena die Verbindungslinie zur Gegenwart? Denn der hohe Stellenwert von Freiwilligkeit besteht bis heute. Zurzeit gibt es, zum Beispiel in amerikanischen Hightech-Unternehmen, allerdings eher die Tendenz, dass Freiwilligkeit ausgebeutet wird.
Der Bezug zur Ausbeutung ist eben der, dass die Frage der Bezahlung in den Hintergrund tritt, was von den Tech-Unternehmen ganz emphatisch auch so beschworen wird, ne, dass also Bezahlung eine ganz schlechte Motivation für Arbeit ist und dass es eben auf die intrinsische freiwillige Motivation ankommt.
Ich arbeite doch nicht, um Geld zu verdienen, sondern um die Welt zu verbessern, heißt es in dieser schönen neuen Welt.
Da gibt es zum Beispiel so ein spannendes Phänomen, dass gerade in den großen Tech-Konzernen, also Google oder auch Amazon, so eine Art freiwilliges politisches Engagement von Beschäftigten angeleitet und angereizt wird, die sich dann im Unternehmen, im Konzern einsetzen, zum Beispiel für Diversity-Projekte oder auch für Projekte mit ökologischen Zielstellungen, die einerseits freiwillig sind, also die Leute in ihrer Freizeit machen, andererseits aber natürlich dazu beitragen, auch das Image des Unternehmens, des Konzerns zu verbessern.
Sich freiwillig und unbezahlt am Arbeitsplatz einzubringen, um die Gesellschaft zu verbessern, ist nicht nur ein Kennzeichen liberaler Demokratien. Das gab es auch schon in der DDR.
Die Neuerer-Bewegung war eine Art betriebliches Vorschlagssystem,
erzählt Elena Kiesel, Historikerin an der Universität Erfurt.
Die Neuerer haben unter anderem in den Betrieben Probleme aufgedeckt. Da ging es unter anderem um technische Schwierigkeiten, die denn gelöst worden sind durch Erfindungen oder auch in den Abläufen irgendwelche Schwierigkeiten und ineffektive Wege oder dergleichen, die denn durch die Neuerer in Form von Vorschlägen angemerkt worden sind. Aber die Neuerer-Bewegung war eben nicht nur eine Grundlage, um irgendwelche Probleme oder dergleichen zu beheben oder Ineffektivitäten oder so, sondern genauso eben auch ein Instrument der DDR-Führung, die Aspekte einer sozialistischen Persönlichkeit sozusagen zu transportieren. Es war ja ganz hoch ideologisch aufgeladen.
Also es ist dem Herrschaftsverständnis der SED-Diktatur ganz tief eingepflanzt, dass die Menschen freiwillig mitmachen sollen. Sie sollen eben nicht gezwungenermaßen mitmachen. Sie sollen es wollen, was sie tun. Sie sollen überzeugt sein. Sie sollen es freiwillig machen.
Erläutert Christiane Kuller, Professorin für Neuere und Neueste Geschichte sowie Geschichtsdidaktik an der Universität Erfurt und Leiterin der Forschungsgruppe Freiwilligkeit und Diktatur. Ein Widerspruch in sich, könnte man meinen. Doch,
wenn man genauer hinsieht, sieht man eben, es ist nicht nur ideologische Überzeugung, sondern es gibt ganz viele andere Motive und Situationen, in denen Menschen freiwillig mitwirken, mithandeln, mitmachen, ohne dass unbedingt die ideologische Überzeugung im Vordergrund stehen muss.
Die Motive, warum Menschen sich engagieren, können auch in restriktiven Gesellschaften ganz andere sein, als die herrschende Obrigkeit sich das vorstellt.
Und damit verbunden sind eben ganz oft soziale Anerkennung, Integration, soziale Kontakte, manchmal auch wirtschaftliche Vorteile oder Prämien oder sowas. Da können auch sowas wie persönliche Vorlieben, persönliche Befriedigung, kann da eine Rolle spielen. Warum man etwas macht, was auf den ersten Blick dann oberflächlich so aussieht, als ob man es aus ideologischer Überzeugung getan hat.
Zwar war die Freiwilligenarbeit in der DDR von der Regierung gesteuert, die Motivation der DDR-Bürger, sich am Gemeinwesen zu beteiligen, unterschied sich jedoch kaum von der in liberalen Gesellschaftsformen.
Wir sind oft mit der Frage konfrontiert, dass wenn etwas unter Druck geschieht, dann kann es doch nicht mehr freiwillig sein. Und das denken wir nicht, sondern wir denken, dass es eigentlich überhaupt keine Situation gibt, in der man vollständig frei ist und in der absolute Freiheit herrscht, sondern dass die normale Lebenssituation so ist, dass man bestimmte Rahmenbedingungen hat, die einen begrenzen, die einen unter Druck setzen. Und die Frage ist, wie stark ist dieser Druck?
Ich fand eben dieses Beispiel mit der Flut letzten Sommer ein ganz gutes Beispiel nochmal dafür, für diese Verbindung.
Erinnert die Soziologin Stefanie Gräfe an die überwältigende Freiwilligenleistung nach dem Hochwasser in Südwestdeutschland im letzten Jahr.
Wir haben da gesehen, dass eben Menschen da in großer Zahl sofort in die Katastrophengebiete gereist sind und freiwillige Hilfe geleistet haben, Aufbauhilfe, und das, soweit ich weiß, das auch bis jetzt tun. Ne? Das ist ja noch lange nicht abgeschlossen. Und das ist natürlich erstmal sehr, sehr positiv zu bewerten.
Das nicht staatlich organisierte Mitanpacken funktioniert gut in unserem Land, so der Eindruck. Freiwillige Feuerwehr, ehrenamtlich Engagierte, Handwerker, die ihre Freizeit opferten, alle waren zur Stelle, um den Flutopfern zu helfen. Ein großer Akt der Freiwilligkeit in einem freien Land. Doch Stefanie Gräfe stellt Fragen.
Wir wissen jetzt seit langem, dass es einen Klimawandel gibt und dass Hochwasser eines der typischen Folgeerscheinungen ist. Und da kann man sich natürlich schon fragen, also warum ist ein so reiches Land wie Deutschland, ein so reicher Staat, so wenig gerüstet und muss sich dann in so einer Situation ganz stark auf das freiwillige Engagement der Leute da vor Ort verlassen. Und das Problem bei diesen Arten von freiwilligem Engagement ist ja immer, dass es so ein bisschen unkalkulierbar ist. Es hängt eben davon ab, ob die Leute das über einen längeren Zeitraum machen können und wollen.
Und inwiefern kann man eigentlich noch von Freiwilligkeit sprechen, wenn es darum geht, elementare gesellschaftliche Missstände aufzufangen?
Es gibt einen begründeten Verdacht, dass die Freiwilligkeit überlastet wird. Also der wird einfach zu viel zugemutet, was sie nicht leisten kann.
Meint dazu Philosoph Thilo Wäsche. Welche Sprengkraft das Konzept Freiwilligkeit hat, zeigt sich in unserer Gesellschaft zurzeit in der Diskussion um die Einführung einer Impfpflicht.
Also ich glaube, was man da beobachten kann, ist, dass sich tatsächlich schon sehr viele Menschen von den verschiedenen politischen Maßnahmen an den Rand gedrängt fühlen. Und dass das natürlich erfahrungsgemäß nicht gut ist, um das zu erzeugen, was die Gesundheitswissenschaftlerinnen vielleicht Compliance nennen würden. Also eben ein solches Mitmachen und ein solches freiwilliges Partizipieren.
Meint Forschungsgruppensprecher Jürgen Marczukat.
Der Wandel, der da stattfindet, ist der von freiwilligem Impfen. Und damit auch von freiwilliger Teilhabe an der Politik, die uns alle dazu führen wird, dass wir gemeinsam diese Krise überwinden, hin zu einer Pflicht, die oft eben als Zwang assoziiert wird.
Ein Fehler der Politik sei gewesen, zu Beginn der Impfmöglichkeit eine Impfpflicht kategorisch abgelehnt zu haben, um dann mit immer schärferen Regeln im Alltag die Bedingungen für die freiwillige Entscheidung zu verändern.
Und wenn dann eben danach die Impfpflicht kommt, dann fühlen sich viele Menschen verschaukelt.
Für Jürgen Marczukat zeigt sich auch in dieser gesamtgesellschaftlichen Auseinandersetzung wieder, wie sehr Freiwilligkeit von der jeweiligen Situation, etwa einer Notlage, bestimmt wird. Dass aber die Einführung der Impfpflicht gleichbedeuten würde, dass wir nun wieder einer Diktatur entgegensteuern, hält er für
dann auch wiederum hochproblematisch, weil es einfach ein Schlag ins Gesicht all derjenigen Menschen ist, die ein Leben unter Diktatur schon mal führen mussten. Ja? Freiwilligkeit zu problematisieren und zu schauen, wie sie immer innerhalb von Bedingungen funktioniert, heißt nicht zu sagen, dass jedes Führen von freiwilligem Handeln gleichzusetzen ist mit einer Diktatur. Wenn das dann noch darin kulminiert, dass sich Leute gelbe Sterne anheften und ungeimpft reinschreiben, also dann ist es wirklich eine Verhöhnung all der Opfer von Diktaturen und totalitärer Verfolgung, die wir ja in der deutschen Geschichte leider kennenlernen mussten.
Damit geht die heutige Ausgabe von Aus Kultur und Sozialwissenschaften zu Ende. Nächste Woche gibt es unter anderem eine weitere Folge unserer Serie zur Denkfabrik. Dann geht es um die Diskussion über flexibles Arbeiten. Ist das nur etwas für Privilegierte? Hier folgen gleich nach den Nachrichten die Jazz Facts. Noch einen schönen Abend wünscht Ihnen Dörte Hinrichs.